Ich nehme euch ist heute Morgen vollkommen ohne Sorgen hierher gekommen.
Nein, komm ich so.
Okay. Wahnsinn. Schön, dass ihr euch nicht alle gemeldet habt, das hätte ich jetzt auch wieder gehen können. Ich denke, Sorgen kennt jeder von uns. Sorgen belasten und behindern uns sogar manchmal, Ralf hat eben schon ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Oft sind es auch gar nicht so die eigenen Sorgen, die uns belasten, sondern manchmal sind es auch die Sorgen anderer, mit denen wir uns rumschlagen. Vielleicht belastet dich die Not einer Freundin oder dein Arbeitskollege hat Stress mit seiner Frau, irgendwas in der Nachbarschaft hängt. Und wir können leider oft nicht so locker damit umgehen, wie der clevere Max, der zu seinem Vater sagt, Maxchen, dein Lehrer macht sich große Sorgen wegen deiner schlechten Noten. Darauf Maxchen, ach Papi, was gehen uns die Sorgen anderer Leute an? Wir wollen heute Morgen tatsächlich darüber nachdenken, wie wir mit unseren Sorgen umgehen, beziehungsweise ob und wie wir sie loswerden können. Und ich lese dazu aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Deine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Unser Predigtext gehört zu der sogenannten Bergpredigt, die vermutlich deshalb so heißt, weil Jesus sie von einem Hang heruntergehalten hat. In Matthäus 5, Vers 1 und 2, da geht das los, da lesen wir, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat den Mund auf, lehrte sie und sprach. Die Bergpredigt ist also eine Lehrpredigt für die Jünger, für die Nachfolger Jesu. Allerdings, und das lesen wir halt in diesem Vers auch, waren noch viele andere Menschen dabei. Von einer Menschenmenge ist hier die Rede. Und Jesus macht in seiner Predigt, also in der gesamten Bergpredigt, einen offensichtlichen Unterschied zwischen den Menschen, die zu ihm gehören und denen, die nicht an ihn glauben. Er vergleicht diese beiden Gruppen ständig miteinander, indem er sagt, seid nicht wie diese, kam in unserem Text ja auch vor. Seine Jünger sollten sich also von den Nicht-Religiösen, den Heiden, ebenso unterscheiden wie von den Religiösen, also von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Man kann also sagen, Jesus wollte mit der Bergpredigt seine Jünger lehren, wie ihr Leben in seiner Nachfolge ganz praktisch aussehen soll. Er erklärt den Menschen, die ihm vertrauen, die seine Liebe und Gnade annehmen, wie sie anders leben können. Nicht, weil sie irgendwie besser oder besonders sind, sondern ganz einfach deshalb, weil Gott in ihnen wirkt. Wenn ich jetzt unseren Text mal so ganz locker zusammenfassen würde, dann sagt Jesus hier, sorgt euch nicht weder um euer Leben, noch um eure Nahrung, noch um eure Kleidung, Schaut euch die Vögel und die Blumen an, die sorgen sich auch um nichts, die werden versorgt. Und weil Gott doch für euch sorgt, braucht ihr euch nicht zu sorgen, weil er ja weiß, was ihr braucht. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es euch mit so einem Text geht. Bei mir regt sich da so ein bisschen Widerstand. Können wir tatsächlich so leben? Natürlich wissen wir, dass Gott für uns sorgt. Aber so ganz ohne Sorgen kommen wir ja nun nicht aus. Schließlich fällt das Essen nicht vom Himmel und die Miete bezahlt sich auch nicht von selbst. Auch der Vergleich mit den Tieren und den Pflanzen erscheint etwas unpassend. Das Leben von uns Menschen ist ja wohl doch etwas oder sogar viel komplizierter. Schließlich können wir uns sorgen im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren. Und in vielen Bereichen ist es doch sogar auch wichtig, dass wir uns sorgen. Wir müssen arbeiten, um zu leben. Wir müssen sparen, um uns das eine oder andere leisten zu können. Wir müssen haushalten. Schließlich finanzieren damit wir auch das Reich Gottes, oder? Allerdings erwarten wir in der Regel für unser Sorgen dann auch einen entsprechenden Lohn. Das sagen wir natürlich nicht so, aber im Prinzip leben wir danach. Wenn ich richtig gut in der Schule bin, dann kann ich auch später einen ordentlichen Beruf lernen. Wenn ich meinen Job mache, ist klar, dass ich dafür Geld bekomme. Wenn ich ordentlich spare, kann ich mir entsprechend was leisten. Wenn ich vorsorge, kann ich auch im Alter noch gut leben. Wenn ich genug in meine Ehe investiere, wird sie auch halten, oder? Wenn ich meine Kinder anständig erziehe, dann wird auch was aus ihnen. Da merken wir schon, es wird ein bisschen schwierig. Solange das alles gut klappt, hat sich das Sorgen quasi gelohnt und alles ist gut. Aber wenn das nicht so klappt oder wenn Sorgen um Dinge mich quälen, die ich nicht wirklich beeinflussen kann. Denn neben diesen ganz alltäglichen Sorgen gibt es ja auch noch die vielen anderen Sorgen, von denen Tiere und Pflanzen nun mal tatsächlich wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Der Zerbruch einer Beziehung zum Beispiel, der Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit, der Tod eines Freundes, eines Verwandten. Erst Probleme mit den Kindern, dann Probleme mit den Eltern, die sich vielleicht nicht mehr alleine versorgen können und vieles, vieles mehr. All das sind doch Dinge, um die ich mich kümmern muss und die mir deshalb auch Sorgen machen. Es gibt im Grunde zwei Wege, wie wir mit diesen Sorgen umgehen, um sie irgendwie kleiner zu machen oder auch loszuwerden. Zum einen können wir auf die Sorgen anderer schauen und dabei feststellen, dass es uns so schlecht doch eigentlich gar nicht geht. Das ist eine ganz beliebte Methode, die man auch in der Schule schon anwenden kann. Eine 4 in Mathe ist gar nicht so schlimm, wenn ich jemanden finde, der eine 5 geschrieben hat. Oder meine eigene Ehe ist gar nicht so schwierig, wenn ich gucke, was bei anderen los ist. Wenn ich Stress in meinem Job habe, dann gucke ich einfach irgendjemanden an, der seinen Job gerade verloren hat und schon geht es mir besser. Allerdings wissen wir alle, dass uns dieser Umgang mit unseren Sorgen nur kurzfristig Erleichterung verschafft. Ist ja klar, wir werden sie nicht wirklich los. Die andere Möglichkeit, die wir als Christen auch gerne in Anspruch nehmen und die wir vor allen Dingen auch oft anderen raten, ist: Schau weg von all dem, was dich belastet und sieh auf das Gute, was Gott dir gibt. Das hört sich zunächst mal richtig an. Und wir finden ja auch immer irgendwas Gutes in unserem Leben. Ich kann mich erinnern, wie jemand nach meiner letzten Fehlgeburt zu mir gesagt hat: Na, immerhin hast du ja schon 4 gesunde Kinder. Das war genau das Prinzip. Wegschauen von der Not hin auf das, was gut ist im Leben. Mein Verstand konnte das auch nachvollziehen, aber mein Herz kam mit dieser Rechnung nicht klar. Wiegen denn 4 lebendige Kinder ein totes auf? Ist ein bisschen krass formuliert. Aber letztlich ist das genau häufig der fromme Tipp, der fromme Ratschlag. Und manchmal ist genau das ein Rat, mit dem man Schläge verteilt. Hilft das wirklich, so dieses innere Abwägen? Gleicht ein schönes Haus beispielsweise eine zerbrochene Ehe aus? Wiegt dagegen eine gute Familiensituation mehr als der Verlust des Arbeitsplatzes? Kann ich das tatsächlich lernen, das Negative aus meinem Leben und aus meinem Denken vor allen Dingen zu verbannen und mich auf das Gute, auf das Positive meines Lebens zu besinnen, um dann irgendwie dankbar zu werden? Ist das der Schlüssel zu einem sorgenfreien Leben? Mein Eindruck ist eher, dass das so eine fromme Pflichtübung ist, die aber letztlich nicht wirklich funktioniert. Hier in unserem Text fällt mir auf, dass Jesus gar nicht sagt, lasst mal das Sorgen und besinnt euch auf das Gute in eurem Leben. Da ist Jesus gar nicht so fromm, wie wir das oft sein wollen. Jesus weiß ganz offensichtlich, dass das Sorgen zu unserem Leben dazugehört. Genauso wie Angst oder Stress oder Krankheit oder Not. Jesus verspricht uns eben kein sorgenfreies Leben. Er sagt nicht, wenn ihr nur richtig ordentlich auf mich vertraut, dann werdet ihr keine Sorgen haben. Nein, er sagt, sorgt nicht. Wenn ich früher zu meinen Kindern gesagt habe, tobt nicht, muss ich heute zum Glück nicht mehr sagen, dann eben deshalb, weil sie genau das tun, weil das zum Kindsein dazugehört, dass man tobt. Ja, wir Menschen können uns sorgen, aber alles, was wir können, das können wir auch lassen. Und die Bibel zeigt uns tatsächlich einen Weg, wie wir die Sorgen, die zu unserem Leben gehören, loswerden können. Wir lesen in Psalm 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Und Petrus ruft uns auf in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir kennen diese Verse vermutlich. Aber wie bitte wirft man seine Sorgen auf Gott? Und wird man sie dabei wirklich los? Ich möchte euch das mal ein bisschen demonstrieren. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich habe dazu einen Ball mitgebracht. Das ist meine Sorge. Die ist relativ klein und überschaubar. Die ist in echt natürlich größer. Fest steht, ich kann nur etwas werfen, was ich vorher in der Hand hatte. Das heißt, ich muss mir erstmal darüber klar werden, was eigentlich meine Sorge ist, beziehungsweise was meine Sorgen sind. Manchmal wollen wir das gar nicht richtig zulassen, dass Sorgen da sind. Gerade als Christen fällt uns das manchmal schwer, das zuzulassen. Und irgendwann, wenn wir die Sorgen alle so verdrängen, dann ist man irgendwann so vollgestopft, dass man das Gefühl hat, innerlich zu platzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das durchaus öfter, dass man dann nachts so da liegt und dann kommen tausend Gedanken und was man eigentlich so tagsüber gar nicht zulassen wollte, kommt dann alles in der Nacht so hoch. Und dann hilft es, wenn man seine Gedanken einfach mal ein bisschen sortiert und sich klar macht, was genau ist eigentlich meine Not? Was ist eigentlich meine Sorge? Ich schaue mir also die Sorge an, indem ich sie bewusst formuliere. Und dann machen wir das aber oft so, ich mache das nachts auch gerne so, wir bringen unsere Sorgen zu Jesus, wir erzählen ihm alles, was uns belastet, heulen uns so richtig aus und das tut richtig gut. So, machen wir das. Und dann, kaum haben wir das gemacht, manchmal Stunden, manchmal Minuten später, sammeln wir sie wieder ein. Werfen ist aber was anderes. Ich kann natürlich den Ball einfach so fallen lassen. Ne? Also wenn ich das jetzt hier so mache, dann ist der nicht weit von mir weg und dann kann ich den auch jederzeit wieder mitnehmen. Wenn ich den Ball werfen will, wenn ich den wirklich loswerden will, dann brauche ich erstens ein Ziel und zweitens muss ich den Ball ganz bewusst und ziemlich zügig von mir werfen. Dazu brauche ich sogar ein bisschen Kraft. Ich würde das mal versuchen, Ralf. Du bist ein guter Fänger, ich bin ein schlechter Werfer. Danke. Wenn ich das auf unsere Sorgen übertrage, dann bedeutet das, ich kann meine Sorgen loswerden, indem ich sie bewusst und mit aller Kraft, also mit Entschlossenheit auf Gott werfe. Das hört sich auch ziemlich banal an und ist uns auch ganz sicherlich nichts Neues. Aber dieses Werfen fällt uns manchmal doch ziemlich schwer, weil wir uns dann nun mal so verantwortlich fühlen für unser Leben. Jesus geht in unserem Text sogar noch ein bisschen weiter, indem er in Vers 33 sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe diesen Vers lange so verstanden, dass ich mich nicht um meine eigenen Belange kümmern soll und sorgen soll, sondern dass ich das Reich Gottes zu meinem besonderen Anliegen machen soll. Und dann arbeite ich im oder am Reich Gottes, ich kümmere mich um die Anliegen Gottes und am Ende mache ich mir trotzdem Sorgen, die mindestens genauso anstrengend und belastend sein können wie meine ureigenen weltlichen Sorgen. Wie viele Hauptamtliche und Ehrenamtliche im Reich Gottes sind schon über der Sorge um das Reich Gottes krank geworden oder auch daran gescheitert. Sollen wir wirklich unsere Lebenssorgen, also die ganz alltäglichen Sorgen, quasi umtauschen in Reich Gottes Sorgen? Sollen wir weltliche Sorgen durch fromme Sorgen ersetzen? Legt Jesus damit nicht quasi seine Sorgen auf uns? Und verspricht uns dafür dann ein sorgenloses Leben im weltlichen Bereich? So nach dem Motto, sorgt ihr euch um meine Sache, dann sorge ich mich um eure. Klar, auch im geistlichen Bereich können wir uns sorgen und manches Sorgen erscheint auch hier durchaus sinnvoll. Allerdings erwarten wir auch im geistlichen Bereich dann einen gewissen Lohn. Auch das würden wir natürlich niemals so sagen. Wir formulieren das eher im Konjunktiv. Wenn ich mehr in der Bibel lesen würde, dann würde ich sicher auch mehr im Glauben wachsen. Wenn wir mehr missionarische Einsätze machen würden, dann würde die Gemeinde auch mehr wachsen. Wenn wir mehr beten würden, dann würden wir auch mehr mit Gott erleben. Das ist alles richtig. Und solange das funktioniert, ist es auch prima und wir sind zufrieden. Und manchmal sind wir sogar auch ein bisschen stolz. Aber wie groß ist der Frust, wenn wir uns eingesetzt haben, auch für das Reich Gottes, im Reich Gottes, und es dann doch nicht so läuft, wie erwartet. Auch im persönlichen geistlichen Wachstum. Mal ehrlich, wir kommen doch in jedem Bereich mit unserem Sorgenkönnen an Grenzen. Wir merken immer wieder, dass wir letztlich gar nichts oder zumindest nicht alles wirklich in der Hand haben können. Wir wollen so gerne alles kontrollieren, sogar unser geistliches Leben, und stellen doch immer wieder fest, dass das gar nicht geht oder dass uns das hoffnungslos überfordert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was meint Jesus mit dieser Aussage? Das Reich Gottes können wir nicht bauen, weder durch unsere Anstrengung noch durch unser Sorgen. Nein, das Reich Gottes wird empfangen, es wird vererbt, so sagt uns das Neue Testament. Es ereignet sich dann, wenn Menschen sich für ein Leben unter der Herrschaft Gottes entscheiden, wenn Menschen ihr Leben Gott anvertrauen. Nach dem Reich Gottes zu trachten, bedeutet also ganz schlicht, immer wieder und ganz bewusst die Liebe Gottes anzunehmen und ihm die Herrschaft zu überlassen, und zwar in jedem Bereich meines Lebens. Gerechtigkeit ist in unserem Sprachgebrauch und in unserer Kultur ein eher regulativer Begriff. Für uns bedeutet Gerechtigkeit, dass zum Beispiel alle Güter gleichmäßig verteilt werden oder alle Menschen gleichberechtigt behandelt werden oder handeln dürfen, was ja auch richtig und wichtig ist. Und wenn Unrecht geschieht oder Menschen oder ein Mensch ein Unrecht tut, dann wird die Gerechtigkeit wiederhergestellt, indem der Mensch entweder Wiedergutmachung leisten muss oder entsprechend bestraft wird. Der biblische Begriff von Gerechtigkeit meint aber was ganz anderes. Gerechtigkeit meint schon im Alten Testament zuallererst nicht ein Tun des Menschen, sondern ein Verhalten und ein Handeln Gottes. Schon im Alten Testament ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff. Gott selbst stellt Gerechtigkeit her, indem er die Beziehung zu seinem Volk wiederherstellt. Und zwar aus reiner Liebe und Gnade. Und auch im Neuen Testament ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff. Auch hier ist Gott der Handelnde. Er stellt Gerechtigkeit endgültig her, indem sein Sohn Jesus Christus am Kreuz stirbt, damit der Mensch wieder in Beziehung zu Gott kommen kann. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt eben gerade nicht aus unserem Bemühen darum, das Reich Gottes zu bauen oder darum, dass es in dieser Welt gerechter zugeht, so wichtig das vielleicht auch sein mag. Römer 3, Vers 21 sagt uns, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die an ihn glauben. Die Gerechtigkeit kommt zu uns durch den Glauben, durch unsere Beziehung zu Gott. Nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, bedeutet also nicht, dass wir für mehr Gerechtigkeit sorgen sollen. Das können wir vielleicht trotzdem tun. Aber es bedeutet in erster Linie, dass wir auf unsere Beziehung zu Gott achten sollen. Es geht dabei nicht um Leistung, um Arbeit, um unser Sorgen, um unser Bemühen, sondern ganz schlicht um Vertrauen. Ich soll mich nicht einfach nur statt um mein eigenes Leben, um das Reich Gottes sorgen und bekomme dafür quasi als Belohnung alles andere dazu. Ich glaube eher, dass Jesus hier das Vorhergesagte weiterführt, also noch einen Schritt weitergeht und sagt, achtet als allererstes darauf, dass ihr mir die Herrschaft überlasst und euch mir ganz anvertraut. Achtet auf eure Beziehung zu mir. Wenn ihr das tut, werdet ihr feststellen, dass euch tatsächlich alles zufällt. Ich sagte anfangs, dass Jesus uns in der Bergpredigt lehrt, wie ein Leben in der Nachfolge aussehen kann. Wie also etwas nach außen wirken kann, was Gott in unserem Inneren bereits getan hat. Und genau das macht Jesus hier in unserem Text deutlich. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, weil Jesus durch sein Sterben am Kreuz diese Beziehung zu Gott für uns wieder möglich gemacht hat. Gott hat seine Gerechtigkeit damit bereits wiederhergestellt. Er hat uns nicht nur das rein menschliche Leben geschenkt, sondern er bewirkt auch das neue, das geistliche Leben in uns. Das können wir uns nicht verdienen, mit aller Anstrengung nicht. Das können wir nur annehmen und ihn wirken lassen, das, was er in uns wirken möchte. Jesus möchte also nicht nur, dass ich ihm meine einzelnen Sorgen überlasse, sondern das Sorgen generell. Er möchte, dass ich ihm ganz und gar die Herrschaft über mein Leben anvertraue. Und zwar nicht nur über mein menschliches Leben mit all meinen menschlichen Bedürfnissen, sondern auch über mein geistliches Leben mit allem, was dazugehört. Jesus sagt, schau dir die Tiere und die Pflanzen an, die können sich nicht sorgen. Du kannst es, aber du kannst deine Sorgen loswerden. Überlass deinem Vater im Himmel das Sorgen. Vielleicht empfinden wir das als Zumutung. Und genau das ist es auch. Jesus mutet uns eine solche bewusste Entscheidung zu. Er traut sie uns zu. Nimm also den Ball in die Hand und wirf deine Sorgen und auch das Sorgen auf Gott. Wenn wir das tun, dann passiert nämlich zweierlei. Zum einen kann ich mein Leben dann mutig und entspannt anpacken und gestalten, weil ich weiß, dass er alles unter Kontrolle hat. Und dass ich ihm jederzeit meine einzelnen Sorgen, die ja immer wieder da sind, wieder zuwerfen darf. Und auch mein Christsein entspannt sich, weil es frei wird von diesem falschen geistlichen Leistungsdruck. Aber es passiert noch etwas anderes. Ich werde dankbar. Denn ich erwarte keinen Verdienst mehr und keinen Lohn mehr. Wenn Gott für mich das Sorgen übernimmt, dann fällt mir ja quasi alles unverdient zu. Dann ist tatsächlich nichts mehr selbstverständlich. Erst dann begreife ich alles als ein Geschenk Gottes. Mein Bett, meine Nahrung, meine Kleidung, meine Arbeit, meine Familie, meine Gemeinde und ja, auch mein geistliches Wachstum. Vermutlich haben die meisten von uns diesen Schritt schon mal getan. Wir haben unser Leben so ganz grundsätzlich unter die Herrschaft Gottes gestellt. Aber vielleicht geht es euch wie mir so ganz klammheimlich, nehmen wir dann doch immer mal wieder das Ruder in die Hand. Und genauso klammheimlich schwappen dann so die ein oder anderen Sorgen wieder in unser Boot. Und wenn wir sie nicht loswerden, drohen wir irgendwann zu kentern. Deshalb möchte ich euch heute Morgen ganz konkret dazu einladen, das zu tun, ich erkläre das gleich, wenn das für dich jetzt im Moment gerade was Neues ist, dann mache ich dir einfach Mut, diesen Schritt einfach mal zu wagen und Gott dein Leben mit allem, was dazugehört, einfach anzuvertrauen. Aber alle, die das schon mal gemacht haben, lade ich ein, dass wir unsere Sorgen ganz neu auf Gott werfen. und dass wir ihm auch das Sorgen in unserem Leben überlassen, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens, ganz neu. In diesem Sinne ist nämlich tatsächlich ein sorgenloses Leben möglich. Und wenn Gott das Sorgen übernimmt, dann verdient er auch den Lohn, nämlich unsere Dankbarkeit für alles, was er uns ganz unverdienterweise gibt, und Dankbarkeit für alles, was er ganz unverdienterweise in unserem Leben tut. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir das ganz praktisch und ganz konkret tun wollen, indem wir unsere Sorgen bitte nicht werfen, weil ich habe Steine mitgebracht, aber ablegen können. Ich habe hier vorne eine Kiste mit Steinen mitgebracht, und jeder, vielleicht nehmt ihr euch einfach kurz Zeit, denkt kurz drüber nach, was sind meine hauptsächlichen Sorgen oder was ist meine Sorge, oder vielleicht möchtest du auch das tatsächlich für dich diesen Schritt nochmal gehen und sagen, ja, ich möchte Jesus nochmal grundsätzlich das Sorgen überlassen. Dann könnt ihr diese Steine nehmen und sie da vorne unters Kreuz legen. Ich habe da schon mal ein paar hingelegt, dass ihr wisst, in welche Richtung ihr laufen müsst. Wir hören währenddessen auf ein Lied von Sephora Nielsen, und danach geht's weiter.